Herzlich willkommen zur 26. Folge vom Vogel-Podcast mit eurem Vogelogen Paul am 26. Mai. Wie passend. Ich bin sehr dankbar über die moderne Technik, denn diese moderne Technik macht es auf der einen Seite möglich, dass diese Geschichten, die wir hier erleben, so eine große Reise aufnehmen kann und so viele Leute, ich begegne inzwischen wieder etwas mehr Leuten, so langsam lockert sich ja alles und bei diesen immer wieder treffe ich auf Leute, die sich bedanken für den Vogel-Podcast oder mir Worte rüberschmeißen wie geht es denn Carla, unserer Füchsin, oder was macht Anselm, brütet Anselm dort hinten, da freue ich mich, dass viele Leute so mitfiebern und vor allem, dass es sie motiviert, eigene Geschichten zu erleben zu Hause. Ganz vielen Dank dafür. Und auf der anderen Seite freue ich mich auch über diese Technik, weil die es uns hier am Platz ermöglicht, Einblicke zu bekommen, die oft sehr überraschend sind, die wir so über die einzelnen Trittsiegel oder über die akustischen Trittsiegel in der Luft und einzelne Trittsiegel im Boden, die wir so schnell nicht so leicht rausbekommen würden. In Form von Wildkameras, mit denen wir hier in der Gegend gerade viel machen, hier und da Kameras aufhängen, angeregt durch die beiden Füchse, die sich seit letztem Jahr bei uns auf dem Hof rumtreiben und mit einer absoluten Regelmäßigkeit hier auf dem Hof erscheinen. Und dazu muss ich auch in dieser Folge eine Geschichte teilen, denn da gibt es brandneue, aktuelle Neuigkeiten. Und dann gilt meiner Dankbarkeit einfach noch diesem wunderbaren, gefiederten Volk. Ich lese gerade viel in so einem alten Vogelbuch von 1942, von dem ich schon bei den letzten beiden Folgen Sachen zitiert habe. Und die Art und Weise, wie er die Vogelstimmen vor allem beschreibt, ist einfach sehr herzerfreuend. Und die Dankbarkeit gilt diesem gefiederten Volk, dass diese Freude, die man bei dem Herrn Gerlach von 1942 in jeder Zeile lesen kann, dass die bis heute ungebrochen bei so vielen Leuten existiert. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger Beitrag zum Schutz der Vogelwelt ist. Zuerst sich an deren Schönheit und Vielfalt erfreuen, vor allem, wenn sie alle da sind. Und das ist jetzt seit spätestens 10 Tagen, einer Woche wirklich der Fall. Die Gelbspötter sind da und singen deren Gesang also aus so abwechslungsreichen und vielfältigen Imitationen besteht. Die ganzen Rohrsänger sind da, der Neuntöter ist voll am Brüten. Und damit kann man jetzt wirklich sagen, alle Vögel sind wieder da. Dank an unsere gefiederten Freunde. Ups, entschuldigt, die war gerade abgelenkt, da rannte gerade meine Katze dran vorbei mit einer Maus, keinem Vogel, Empfang. Sehr gut. Und es ist natürlich auch zu hören draußen am Vogelkonzert. Es wird immer schwieriger für die Ohren, bestimmte Gesänge herauszusondieren. Vor allem auch, weil einige Vögel sehr unterschiedlich singen, individuell. Manche werden ganz still plötzlich in ihrer Brutzeit, nehmen danach wieder ihren Gesang auf. Und einige gehen völlig ab. Ich habe heute Morgen eine Gartengrasmücke gehört, die hat gar nicht aufgehört. Die hat ähnlich wie eine Feldlerche nonstop gesungen die ganze Zeit. Wo dann mein Spitzname Plappergrasmücke sehr schön passt, obwohl es in keinster Art und Weise abfällig gemeint ist, weil die Gartengrasmücke, der Gesang von ihr, ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsgesänge. Wir haben weiterhin bei uns auf dem Platz einen Ruf, der alles andere übertönt. Und zwar ist die erste Brut der Jungstare raus. Und wenn die raus sind, typisch für die Höhlenbrüter, zumindest bei den Staren, schließen die sich zusammen in großen Gruppen und fliegen los. Und es hängen schon die ersten grünen, unreifen Kirschen oben in der Streuobstwiese. Und ich schlage nur sondern unser ganzer Hof, wir schlagen die Hände über den Kopf zusammen. Was soll das werden? Weil wir haben Hunderte von Staren gerade, die sich nicht sammeln, um wegzuziehen, sondern die sich sammeln, um zu lernen, wo man die beste Nahrung findet. In großen Gruppen sitzen sie, eine ganze Baumkrone ausfüllend und schreien, füttern, füttern, füttern. Futter, Futter, Futter und kreischen und schreien und fliegen dann, wenn man einmal kurz in die Hände klatscht, ich nenne es dann Flugtraining, fliegen dann ruckzuck einmal hoch und es gibt ein Schwirren und Surren in der Luft durch den harten Flügelschlag. Und wir haben genug Kirschen, wir werden gut teilen mit ihnen, wir nehmen die, die unten sind und die Stare kriegen die, die oben sind. Das hat in den letzten Jahren auch ganz gut funktioniert, man muss halt schnell sein, weil die Stare sind sonst schneller. Und dann, immer wieder werde ich nach Alarmen gefragt und immer wieder sage ich bei den Vogelalarmen Signatur. Bevor ihr Alarme erkennen und wirklich eindeutig bestimmen könnt, in vielen Situationen lernt die Signatur der Landschaft kennen. Und trotzdem ist diese Zeit, diese Jahreszeit jetzt, wenn die Vögel sehr territorial, sehr kleinräumig unterwegs sind und mit ihrer Brut beschäftigt sind, sehr, sehr gut anhand ihrer Alarme auch zu erkennen, weil es viel, viel mehr Alarmmuster in dieser Jahreszeit zu hören gibt als in den anderen Jahreszeiten. Aufgrund ihrer Aufgeregtheit, was ihre Brut angeht, weil es sie emotional wirklich sehr stark beschäftigt und sie da extrem involviert sind. Und ich habe gestern ein ganz schönes Beispiel auch mit der Komplexität, die dort drin ist, von unserem Amselpärchen. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Überblick mehr, welches von diesen Amselpärchen das ist, gehört. Denn jetzt Anseln, Beseln, Zeseln ist durch das dichte Grün und durch diese Heimlichkeit, mit der sie unterwegs sind und durch die Vielzahl der Amseln wirklich, wirklich schwer geworden, auseinanderzuhalten. War folgendes: Es war sehr, sehr früh am Morgen und plötzlich höre ich das hohe Sri der Amsel. Und klassischerweise wird das hohe Sri als Luftalarm gedeutet oder gelehrt, aber es gibt unterschiedliche hohe Sri-Töne. Es gibt noch einen anderen, leichter, zarter vorgetragenen Sri-Ton, ja, so ein Zi, Zi. Und ihr müsst der Amsel dabei beobachten, es sieht herrlich aus, Männchen und Weibchen machen das. Der Schnabel ist ganz weit geöffnet und dann Zi. Oft denkt man, der Ton kommt von weiter weg, als er eigentlich kommt, weil in vielen Fällen ist es mir schon so ergangen, sitzt die Amsel wenige Meter neben mir und ich konnte sie erst gar nicht sehen, weil ich in die Ferne geschaut habe. Und da sah sie, und ich so, was gibt's ja gar nicht, was macht die da? Und interessanterweise singen oft drumherum die anderen Vögel weiter. Das heißt, sie sind im Bellsein, sie sind in ihrer Grundstimmung. Und ich habe unterschiedliche Interpretationen von diesem Ruf gehört. Einmal wird er als Sozialkontaktruf beschrieben, um miteinander in Verbindung zu bleiben, also Weibchen mit Männchen, Männchen mit Weibchen. Und eine andere Interpretation ist es auch, es ist eine Andeutung eines Luftalarms. Und das haben wir auch schon erlebt in bestimmten Situationen, dass die Vögel, die auf dem Boden sind, reagieren auf diesen hohen Ton, weil, wie gesagt, diese hohen Töne sind klassischerweise eigentlich Luftalarme, fliegen fort. Und das Zweite, Amseltier, also ob jetzt Männchen oder Weibchen, ist egal, nutzt diese Gelegenheit der freien Wiese, um ganz entspannt nach den fettesten und saftigsten Würmern zu suchen. Während dann Weibchen oder Männchen diesen hohen Sri-Ton von sich gibt. An dieser Interpretation sind wir weiter dran und beobachten das genauer. Wie gesagt, das ist noch nicht zu Ende gedacht, aber das ist diese eine Art des hohen Sris, das wir mit Luftalarm schnell verwechseln können. Dann gibt es diesen klassischen Sri, ganz hoch und fein, der ist etwas länger gezogen und kräftiger vorgetragen. Und der ist in den meisten Fällen selten allein zu hören. Ja? Wenn nur eine Amsel da ist, kann natürlich auch nie nur diese Amsel hoch srien. Aber in den Fällen, wo Sperber oder Habicht unterwegs sind, sprich ausgesprochene Jäger aus der Luft, die es auf Singvögel ausgesehen haben, abgesehen haben, dann hört man oft noch viel mehr Sri, Sri, Sri-Töne, auch weit in der Landschaft verteilt. Wer hat das neulich erzählt? Ein Freund von mir, der hat erzählt, dass die beim Habicht beobachtet haben, dass die Alarmrufe danach wirklich noch 3, 4 Minuten in der Luft standen, komplett bevor sich wieder alles beruhigt hat. Das heißt, es ist eine Riesenwelle oder ein riesengroßer akustischer Fußabdruck, der lange, lange steht. Und keins von beiden war gestern zu hören, sondern es war so eine Mischung aus diesem Kontaktruf von der Länge, aber die Intensität war höher, aber es war, hatte nicht so eine extrem hohe, fiepende, fast schmerzhafte Tonlage, aber es war eindeutig ein hohes Sieh! Und beim, sofort nach dem ersten Vortragen flogen, es war in unserem Vogelhäuschen hier vor der Haustür, flogen die Sperlinge und ein paar Stare, flogen sofort auf, hoch in die Krone, was auch untypisch ist, wenn Habicht und Sperber kommen. Es ist lebensgefährlich, in den freien Luftraum reinzufliegen. Flogen die hoch in die Linden und waren nicht mehr zu sehen. Ich weiß nicht, wie weit sie weggeflogen sind, weil da kann man nicht mehr durchgucken. Und die Amsel weiter. Sri! Und kurz danach hörte ich schon die halbleere Streichholzschachtel, sprich die Elster, etwas weiter weg hinter dem Haus. Meine Vermutung ist, sie hat die Elster gesehen. Und wir können das nicht direkt als Luftalarm beschreiben, weil die Elster ist keine Gefahr für die Amsel als Jägerin aus der Luft, aber sie ist eine Gefahr in der Luft. Und die Gefahren in der Luft, das haben wir beim Waldkauzalarm ja auch schon umrissen, kann sehr unterschiedlich klingen, wenn es nicht ein ausgesprochener Vogeljäger ist. Und meine, es war sehr offensichtlich, dass dieses Amselsrie mit der Elster zu tun hatte. Und dann setzte nämlich die Elster um und flog hinter dem Haus hoch oben in die Linden und tschackerte weiter. Tschick, tschick, Und die Amsel bewegte sich, flog hoch auf die Linde und fing dann an mit ihrem weichen Duck, aber aufgeregt. Schwanz zucken, Flügel zucken. Tsk, duck, duck. Und dieses hohe Sri hat sie danach nicht mehr erklingen lassen. Und dann ebbte das langsam so ab. Und es passt super. Wir haben ein Elsterpärchen hier in der Nähe brüten. Und viele von euch wahrscheinlich auch. Die Elstern sind ausgesprochene Nesträuber, wie alle Krähenvögel. Und lösen heftige Alarme aus, Glockenalarme aus. Und in dem Fall war es einfach eine sehr wachsame Amsel, die Bescheid gegeben hat. Stopp! Also, es ist ungefähr übersetzt in Menschensprache sowas. Achtung, fliegende Gefahr. Sperlinge und Stare fliegen hoch, gucken, oh Gott, was ist los? Auf Amsel ist Verlass. Und dann die Elster schreit, oh, tsch, 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 ich wurde entdeckt, ich wurde entdeckt, setzt um. Die Amsel fliegt hoch und sagt, da oben sitzt sie, da oben sitzt sie, schaut alle hin, schaut alle hin. Und die Elster, ach Mist, jetzt muss ich wieder die trockenen Mehlwürmer mir holen vom Vogelfutter. Während ich dort bin, wird kein anderer Singvogel es sich an mich rantrauen. Außer vielleicht der ein oder andere freche Feldsperling. Weil die sind unglaublich mutig. Ja, das war eine schöne Verkettung von Ereignissen, die mal in meinen Augen sehr klar und deutlich war. Und immer wieder ist es gut, sich im Hinterkopf zu behalten, wie viel Kommunikation in diesem 2, 3 Minuten stattgefunden hat, die unserer Wahrnehmung entgeht, in dem Fall meiner Wahrnehmung. Weil da ist garantiert noch viel, viel mehr. Und genau darum geht es bei meiner nächsten Geschichte. Eine Geschichte aus der Säugetierwelt, denn es gibt eine große Überraschung unter den Füchsen. Ihr erinnert euch, wir haben in der einen Folge über den Fuchsbau berichtet. Und haben von Kala und Einauge gesprochen. Und ich versuche, die Geschichte wird sonst zu verworren und zu kompliziert, weil sich das ja nun schon einige Wochen hinzieht und wir immer wieder Sachen erlebt haben mit diesen Füchsen. Ich versuche mal so einen Faktencheck erstmal kurz durchzugehen. Nach diesen 2 Tagen und 10.000 Fotos der 6 Welpen, die ja von 2 Feen gesäugt wurden, haben wir plötzlich keine Füchse mehr gehabt an diesem Bau. Und uns war es ein großes Rätsel, weil wir waren sehr vorsichtig und waren nicht oft an diesem Bau dort gewesen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir dazu beigetragen haben, weil vor allem diese Füchse uns ja auch gut kennen, weil die hier ständig auf dem Hof zu sehen sind. Also habe ich eine Kamera neu hingehangen und die 4 Tage lang hängen lassen und gleichzeitig eine vorne am Feldrand, Eingang, wo ich viele Trittsiegel finde, der zu unserem Hof führt. Und habe nach 4 Tagen dann festgestellt, Tatsache, kein einziges Welpenfoto. Aber dafür viele Fotos von Carla und ein Auge, die immer mal wieder vorbeischauen, aber in sehr unregelmäßigen Abständen. Und eine schöne Überraschung, ein Marderhund, der dort öfter auftauchte als die Füchse, wo sich dann natürlich gleich die Frage auftat, hat dieser Marderhund mit dem Wegzug zu tun oder vielleicht sogar mit dem Tod einiger Welpen? Wir wissen es nicht. Und am Feldrand hat sich das bestätigt, dass wir geglaubt haben, es waren ein Auge und Carla zu sehen, die jeden Abend auf der Kamera drauf waren und den Feldweg benutzt haben, um auf den Hof zu kommen. Und erinnert euch, Carla hat zwei Augen und einen eingeknickten Schwanz hinten. Und bei einem Wochenende, ein Freund von mir hier, wir waren draußen zum Spurenlesen und wir haben uns mit dieser Frage nach draußen begeben, wo steckt Carla jetzt mit ihren Jungen? Weil mir war ziemlich klar, dass sie umgezogen sein muss. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass alle sechs Jungen aus irgendeinem Grund gestorben sein sollten. Und wir haben die Gegend dort ein bisschen abgescannt und haben tatsächlich einen neuen Bau gefunden. Gar nicht weit weg, so Luftlinie 120 Meter. Und der war interessant, der war an ähnlicher Lage, wo der alte, nur an einer anderen Stelle, andere Himmelsrichtung. Der erste Bau war sehr eindeutig nach Süden ausgerichtet und der andere so ein bisschen nach Südosten. Trotzdem noch genügend Wärme und Sonne abbekommen. Und da war ein großer Stein vor dem Bau und an dem Stein vorbei war ein Loch. Und interessanterweise war auf dem Sand aber alles voller Dachsspuren. Und der Bau an sich sah aber nicht typisch aus für einen Dachs. Also er hatte nicht diese eindeutig befahrene Rinne vorher, so ein Hohlweg, sieht daran an der Art und Weise, wie er den Sand rausholt, sondern es hatte schon diesen fächerförmigen Auswurf, wie es für den Fuchs typisch ist. Und das Loch war sehr klein und so ein Durchzwänger ist eher der Fuchs. Ein Dachs mag es schon bequem und breit. Ein Dachsloch ist eher so wie so ein liegendes Ei. Und dann haben wir dort auch eine Kamera hingehangen. Und auf dieser Kamera nach, ich glaube, die hing dort 4 Tage, war drauf Meister Grimbart, der Dachs ohne Ende, ohne ein einziges Mal in die Höhle reinzugehen. Dann unser lieber Kollege Marderhund. Wer weiß, wie der Marderhund in den Fabeln heißt? Ich weiß es nicht, weil den gab es damals vielleicht bei uns noch nicht. War ja noch nicht so verbreitet, der hat keinen schönen Fabelnamen. Und natürlich auch Meister Reinicke, und zwar die eine Fee wieder, ich weiß nicht genau von welcher, weil die war frontal drauf. Man konnte ihren Schwanz nicht genau sehen. Aber sie hatte zwei Augen, also wir haben sie damals noch Carla genannt. Zu dem Mysterium kommen wir gleich, was dahinter steckt, hinter meinen kryptischen Formulierungen eben. Und dann war noch ein Dammhirsch drauf, ein junger Kolbenhirsch, doch schön im Bast. Die Rehe waren drauf und auch Meister Lampe, der Hase. Und keiner ist dort reingegangen oder rausgegangen, sondern alle haben interessiert an diesem Bau geschnuppert. Also es liegt die Vermutung nahe, da der Marderhund am meisten drauf war, dass das der alte Bau vom Marderhund ist, er mit seinen Jungen auch schon da draußen unterwegs ist. Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall war es spannend zu sehen, was da für ein regelmäßiger Verkehr, was da für ein Betrieb ist. Denn Vögel waren natürlich auch noch auf der Kamera: Ringeltaube, Eichelhäher, Keulgrabe und Amsel. Also, die erste Freude wurde wieder gedämpft. Wir haben den Ausweichbau. Nein, wir haben den Ausweichbau nicht. Alle möglichen Tiere gehen da vorbei, aber niemand geht rein und vor allem sind nicht unsere sechs Welpen dort. Und so kam es ein Wochenende später. Ich mache die ersten Veranstaltungen wieder, so Einzelveranstaltungen, wo man schön und gut Abstand halten kann, unter anderem im Club der Fährtenleser, jeden ersten Samstag im Monat. Und am letzten Samstag, der letzte Samstag im Monat, kamen zwei, um Fährten zu lesen, weil die den letzten mit dem ersten verwechselt haben. Ich selber hatte da leider keine Zeit und habe mich gefreut, die beiden zu sehen und habe gesagt, hey Leute, wenn ihr jetzt schon mal hier seid, könnt ihr doch trotzdem rausgehen zum Spurenlesen, wollt ihr eine kleine Aufgabe. Habe ihnen ein paar Fotos gezeigt von diesen Wildkameras und habe sie rausgeschickt mit der Frage, wo ist der Ausweichbau von Carla? Und vorher noch eine kleine Ergänzung. Denn die Frage war nicht mehr, wo war Carla, sondern die Frage wurde komplexer. Denn wir haben auch bei uns auf dem Haus, direkt vor dem Vogelhaus, direkt vor unserer Haustür, haben wir so einen runden Platz mit jungen Linden umwachsen. Und auf diesem Platz waren überall Löcher. Und sahen erst aus so ein bisschen wie Dachsstiche, aber dafür waren sie zu klein und zu viele überall. Dann dachte ich so ein bisschen an Amsel, aber dafür war es viel zu viel und ist auch so ein bisschen zu früh in der Jahreszeit so viele Löcher davon. Das macht die Amsel doch nicht in die Grasnarbe reingestochen. Und dann haben wir auch die ersten Trittsiegel entdeckt von Füchsen. Und dann dachte ich, na, ich will wissen, wer von denen hier sich jetzt umtreibt. Und dann habe ich eine Kamera hingehangen. Und das war nun die großartige Überraschung. Das war 2 Tage bevor die beiden Spurenleser kamen zum Fährtenlesen. Und zwar, es ist mir beim ersten Mal durchschauen natürlich nicht aufgefallen, erst beim zweiten Mal fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Denn dort war ein Auge mit auf den Bildern. Dort war Carla mit auf den Bildern, nämlich zwei Augen mit dem eingeknickten Schwanz, also sie hat so eine Verjüngung hinten am ganz letzten Teil ihres langen, buschigen Schwanzes, woran sie eindeutig erkennbar ist. Und dann waren plötzlich Aufnahmen dabei, wo zwei Füchse sichtbar waren. Zwei Füchse, beide mit zwei Augen. Und ich so, hä? Warte mal, das hatten wir ja noch nicht vorher auf den Aufnahmen. Wer ist es? Und dann tauchte die zweite Füchsin auf und dann war eindeutig zu sehen, sie hatten richtig buschigen Schwanz. Also gibt es noch eine dritte Fee und es sind alles drei eindeutig Feen, weil bei allen ist unten das Gesäuge sichtbar. Und dann musste ich über mich lachen, weil ich habe dann die alten Bilder von dem Fuchsbau, wo wir diese 10.000 Fotos da hatten mit den ganzen Welpen drauf, alle nochmal durchgeschaut und genau hingeschaut und festgestellt, dass dort kein einziges Foto von Carla drauf ist, die mit dem eingeknickten Schwanz, die wir auch hier am Tage öfter sehen, sondern alles. Diese neue, die eigentlich alt war, diese neue Fee mit dem buschigen Schwanz und zwei Augen, die mit einem Auge zusammen in diesem Bau drin gelebt hat und ihre Welpen großgezogen hat. Und bei nämlich der zweiten Kamerasession, wo wir dann wiederum keine Welpenfotos drauf hatten, aber dafür Marderhund und alle möglichen anderen Tiere, da tauchte nämlich auch Carla auf. Eindeutig mit diesem eingeknickten Schwanz. Also alle drei hängen irgendwie miteinander zusammen. Und die neue Füchsin wurde dann Surprise, Überraschung, getauft. Und also wir haben alle schön abgefeiert über unsere voreilige Meinung, die wir uns gebildet haben. Ja, das ist eine Falle, in die wir immer wieder tappen. Und ich glaube, das hört auch nie auf. Es ist eine stetige Erinnerung. Schau nicht nur auf ein Merkmal. Interpretier nicht zu schnell. Sei offen für Überraschungen. Guck hin und dann guck nochmal hin. Und dann guck nochmal hin. Ja, das sind die Lehren, die ich aus dieser Situation rausnehme. Und jedenfalls, Surprise, Carla und Einauge sind also drei Feen, die hier unterwegs sind. Und unsere Frage war dann sozusagen an die Tracker, nicht, wo ist Carla mit ihren neuen Welpen, weil es war jetzt eindeutig Surprise, die diese Welpen hatte. Also Füchsin ist die gleiche geblieben, Name hat sich geändert. Und ich habe sie mit der Frage rausgeschickt, wo sind die? Wo ist Surprise mit ihren Welpen hingezogen? Und nach 2, 3 Stunden oder so bekam ich eine SMS, wo nur drin stand, Bingo. Und dann kamen sie beide ganz aufgeregt und meine Kinder haben sich um sie herum geschart. Und dann ging es los und dann wurde ihre Geschichte geteilt, dass sie von weitem schon Bewegung gesehen haben und auf der gegenüberliegenden Seite, also wirklich gute 300 Meter entfernt von dem alten Bau, Luftlinie, dass sie da Bewegung gesehen haben, einen Fuchs schlafen sehen haben und eine andere Füchse noch gesehen haben und da sehr viel Bewegung war und dass da hinten irgendwo ein Bau sein muss. Und meine Kinder waren hellauf begeistert und wir haben uns beschreiben lassen, wo das ist und sind am Abend gleich hin. Und haben den Trupp quasi in sicherer Entfernung abgestellt. Da war Rio dabei, den ihr von dem einen Podcast schon kennt, der Sohn von Isabel, und dann meine Tochter Ricarda und Demetrius. Und die Rio und noch Eva, eine Freundin von Ricarda, und die haben wir dann da oben abgestellt. Und Demetrius und ich sind nur rein, um die Kamera aufzuhängen, weil dafür ist es leiser und geht schneller mit zwei Leuten. Und wir kamen uns ein bisschen vor wie so ein Sondereinsatzkommando. Also schnell rein, Kamera aufhängen, leise, Handzeichen machend, halt hier, halt dort, stell dich dorthin, kurz ausrichten, ist das ein guter Platz, ist das ein guter Platz, Kamera fest und dann schnell wieder raus. Und dann haben wir uns entfernt und nach zwei Nächten mit der Erfahrung vom letzten Mal, wenn dort Welpen sein sollten, dann lese ich die lieber schnell aus, weil sonst ist die Karte schnell voll und die Batterien alle. Also bin ich nach zwei Nächten um die Mittagszeit hin, wo auf den anderen Bildern selten Füchse drauf sind, wo sie also dann schlafen und sich ausruhen. Leise rein, Kamera, Karte ausgelesen, neue Karte rein, weg und guck mir diese Bilder an. Und war auf der einen Seite war ich erfreut, auf der anderen Seite war ich enttäuscht, weil die Geschichte um die ganzen Welpen von Surprise ist nicht beantwortet worden. Und langsam geht uns die Zeit aus, weil die Welpen sind jetzt schon groß und gut auf den Läufen, ordentlich unterwegs in der Landschaft. Und die ganze Truppe wieder zu finden, wird von Tag zu Tag schwieriger. Denn siehe da, auf diesen Fotos war ein kleiner Jungfuchs die ganze Zeit zu sehen. Und der war sehr markant. Den werden wir auch wieder erkennen in nächster Zeit. Meine Tochter hat ihn Fritz getauft. Ich weiß nicht, ob es Rüde oder Fehe ist. Aber sie hat ihn jetzt erstmal Fritz getauft. Sie hat gesagt, es war das erste Wort, was mir aus dem Mund kam. Und Fritz hat so zwei schwarze Tränen unter den Augen, ganz deutlich zu erkennen. Und er sieht schon aus wie ein richtiger Fuchs, nicht mehr dieses graue Wollknäuel wie bei den anderen Welpen. Aber ist noch deutlich kleiner und sehr tollpatschig unterwegs, sehr spielerisch und auch schon gut unterwegs gewesen. Viel lange Zeiten auch weg vom Bau und dann aber immer wieder sehr umtriebig und dort vor Ort, aber ganz allein. Und dann tauchte in den 2 Tagen einmal Carla auf. Ganz eindeutig, mitten in der Nacht kam sie, nachts um 3. Und hat ihren Welpen begrüßt, denn Fritz war da. Und man konnte eindeutig ihren Knick sehen im Schwanz und ihre beiden Augen. Also hat Carla auch einen Wurf, unabhängig von Surprise. Das heißt, unsere jetzige Vermutung, und wie gesagt, die Geschichte ist nicht zu Ende, es kann sich alles noch ändern, ist, dass ein Auge Tatsache die Mutter ist vom letzten Jahr, weil sie von ihrer Gestalt her massiger, kräftiger von Anfang an aussah. Und natürlich die Interpretation auch noch ihrer Verletzung, da sie nur ein Auge hat. Und trotzdem sehr, also sie kommt irgendwie auf diesen ganzen Fotos einfach erfahren und weise rüber. Und dann hat sie letztes Jahr die beiden Jungfüchsinnen, Jungfeen zur Welt gebracht, die überlebt haben, nämlich Surprise und Carla. Und beide hatten einen Wurf. Carla wahrscheinlich einen kleineren, von denen jetzt nur noch ein Welpe übrig ist, so wie es scheint. Und Surprise, Fragezeichen, denn sie taucht weiterhin auf unseren anderen Kameras auf, die hier am Hof sind. Also so viele haben wir dann auch wieder nicht. Es sind drei, die wir immer wieder umsetzen. Aber wir wissen nicht, wo sich ihre Welpen rumtreiben und ob ihre Welpen überhaupt noch da sind. Jedenfalls haben wir gut abgefeiert und uns gefreut. Und das Schönste war, als ich gestern auslesen war, die Kamera, die SD-Karte geholt habe, am Nachmittag, hole ich die Karte raus, stecke die in die Tasche, komme nach Hause. Und da war bei uns auf dem Hof auch sowas wie Nachmittagsruhe. Meine Kinder waren unterwegs mit dem Opa. Meine Frau hat geschlafen, Mittagsschlaf gemacht. Und dann sehe ich hinter unserem Haus am helllichten Tag, husch, einen roten Blitz weghuschen und musste schmunzeln. Ich habe nicht erkannt, wer von denen es war, aber es war lustig, weil ich war an dem Bau der Füchse von unserem Haus vielleicht 400, 500 Meter entfernt, komme nach Hause und eine der Füchsinnen war an unserem Bau und hat uns einen Besuch abgestattet. Bin gespannt, wie das Ganze sich weiterentwickelt, weil wir in der nächsten Woche Hühner kriegen. Und wir haben schon tief gebuddelt, den Zaun tief in die Erde reingebuddelt. Und hoffen, dass wir eine gute Koexistenz miteinander hinbekommen. Gut, das soll's fast gewesen sein für heute. Ich möchte beenden mit unserer kleinen Aufgabe. Und unsere kleine Aufgabe ergibt sich aus einem Zitat vom guten Kleinschmidt. Die Singvögel der Heimat von 1928. Und zwar schreibt er Folgendes über die Vogelbeobachtung. Der Genuss, den es gewährt, in Flur und Wald mit allen Stimmen, die das Ohr vernimmt, mit allen Gestalten, die flüchtig vor dem Auge vorüberhuschen, vertraut zu sein, wird fast noch übertroffen durch den Reiz, den es hat, all diese Gestalten und Stimmen Schritt für Schritt erst kennenzulernen. Dazu ist vielleicht eine kurze Anleitung nicht unwillkommen. Zuerst beobachtet man die wenigen Vögel, die man vom Fenster aus im Garten auf täglichen Wegen sieht, recht genau. Man präge sich die Eigenart ihrer Bewegung im Hüpfen oder Laufen, An- und Abfliegen, ihre Umrisse, wenn sie sich scharf von einem geeigneten Hintergrund abheben, mit dem Schwanzzucken und dergleichen ein, merke sich ihren Lockruf und Gesang, indem man versucht, die wesentlichen Stimmlaute in Silben zu übersetzen. Also in den ersten Folgen findet ihr eine Folgeanmerkung von mir, die 6S. Da gehe ich genau auf diesen Punkt intensiver drauf ein und er beschreibt es hier wunderbar zusammengefasst in einem kurzen Absatz. Denn so wird es leichter, an anderen Vögeln nachher das Charakteristische herauszufinden. Man wird weniger über die Abnahme der Vogelwelt klagen, wenn man in der Beobachtungskunst weitere Fortschritte gemacht hat. Durch lautes Sprechen, Singen, hartes Auftreten scheuchen die meisten Spaziergänger die Vögel außerhalb ihres leer gewordenen Gesichtsfeldes vor sich her und zur Seite. In vielen Fällen ist es aber noch verkehrter, die Vögel beschleichen zu wollen, denn das macht viele von ihnen erst recht scheu und ängstlich. Gerade scheue Arten beobachtet man eher im Vorübergehen, ohne stehen zu bleiben, am allerleichtesten, wenn man sich nur recht unauffällig einfach weiterbewegt. Eine Schar lärmender Menschen im Wald verdirbt uns oft den ganzen Naturgenuss. Und wir, aber, jetzt kommt's, wir stellen die Unvernünftigen als unbewusste Treiber in unseren Dienst, indem wir uns still ein wenig seitwärts von ihrem Wege niederlassen. Flüchten Drosseln oder Meisenschwärme, die wir im Wald beobachten möchten, so machen wir einen weiten Bogen und gehen ihnen von der entgegengesetzten Seite entgegen. Also, die Aufgabe, die ich euch heute gerne mitgebe, bis zur nächsten Woche, findet solche Stellen, wo sich Menschen durch den Wald, auf viel begangenen Wegen oder in den Parks, Parkanlagen befinden und laut tönend, genau wie er das beschreibt, mit hartem Schritt sprechend oder singend entlang schreiten und setzt euch von diesen häufig begangenen Wegen abseits, so 10, 15, 20 Meter, sodass ihr nicht gesehen werdet vom Weg, setzt euch dorthin und beobachtet, wie die Vögel auf Menschen reagieren. Welcher Vogel ist besonders scheu, besonders flüchtig? Welche Art fällt euch auf, die ihr vorher noch nicht entdeckt habt? Oder welches Individuum? Und dann, wie reagieren die Vögel, die vielleicht abseits des Weges, am idealsten wäre es ein Weg, Wiese, Wald, wo Vögel auf der Wiese auch noch sind, um nach Nahrung zu suchen. Und wählt nicht die ganz frühen Morgenstunden, wählt nicht die ganz späten Abendstunden, sondern dort Zeiten, wo in der Nachmittagszeit, wo viel gefressen wird und gleichzeitig auch viele Spaziergänger unterwegs sind. Habt viel Spaß dabei. Ich freue mich sehr über eure Geschichten unter der Mail. Podcast fologepaul@gmail.com und auch weiterhin über die eine oder andere kleine Spende findet ihr auf unserer Internetseite, wo ihr auch den Vogelpodcast zum kostenlosen Download findet. Das habe ich jetzt gelernt, wie man das macht, dass man das hochlädt, dass man sich's runterladen kann und mit unterwegs benutzen. Und da findet ihr auch eine kleine Kontonummer, wer Lust und Freude hat. Und ich werde immer wieder gefragt, darf man das weiterleiten? Darf man deinen Podcast weiterschicken? Natürlich dürft ihr den weiterschicken, dafür ist er da. Wer Lust und vor allem Freude hat an den Geschichten, die wir hier miteinander erleben und sich vor allem, nein, das ist die eigentliche Intention, dadurch inspiriert, die eigenen Geschichten seiner eigenen Landschaft herauszufinden oder denen auf die Spur zu kommen, der sei herzlich dazu eingeladen, das auch zu tun. In diesem Sinne. Bis bald, euer Paul.